Wir sind ja daran, uns mit den prophetischen Hinweisen aus dem Alten Testament auf das erste Kommen von Jesus Christus zu beschäftigen. Es gibt deren über 300 Einzelaussagen. Im Moment sind wir immer noch daran, die Prophezeiungen aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose, miteinander anzuschauen. Wir sind stehen geblieben letztes Mal in 5. Mose 18, bei der Prophezeiung über den großen Propheten. Lesen wir nochmals 18, Verse 15 bis 19. Peter, bist du mal vor?
Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird der Herr dein Gott dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du von dem Herrn deinem Gott am Horeb begehrt hast, am Tage der Versammlung, in dem du sprachest, ich möchte nicht weiter die Stimme des Herrn meines Gottes hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben. Einen Propheten gleich mir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern.
Danke. Wir wollen ja jetzt nicht mehr alles wiederholen, was wir letztes Mal darüber schon gesagt haben, aber Folgendes ist ganz wichtig, muss deshalb nochmals gesagt werden. Mose sagt, ein Prophet soll kommen, gleich mir, gleich wie Mose. Und da haben wir gesehen, Mose war ja in einem gewissen Sinn wie ein König über Israel. Aber gleichzeitig war er auch Priester, denn er hatte den Zugang ins Allerheiligste frei offen. Also er stand sogar in seiner Position über dem hohen Priester Aaron. So etwas gab es dann nachher nie mehr. Aber vielleicht müssen wir das belegen anhand der Bibel. Wo steht, dass das Mose einen solch freien Zugang hatte? Das haben wir letztes Mal nicht näher gesehen, oder? Ja, gut.
5. Mose 18.
Ja, dort steht eben ein Prophet wie. Nein, da geht es einfach um den Propheten, der eben der Messias sein soll, aber dass Mose so einen freien Zugang hat ins Allerheiligste.
Mit Gott gesprochen wie ein Freund.
Ja, das schon mal. Und dann noch klar, 4. Mose 7. Ja, Vers 89. Liest das gleich jemand vor?
Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden von der Decklade herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er redete zu ihm.
Also Mose ging ins Allerheiligste und da hörte er die Stimme Gottes, bekam direkte göttliche Offenbarungen dort von der Bundeslade her.
Also und 4. Buch Mose 12 auch?
Ja, das wollte 7. ich jetzt gerade aufschlagen. Wunderbar.
Aber so steht es nicht mit meinem Mose.
Moment, wir müssen das alles aufschlagen.
Ganzes Haus anvertraut.
Ja, genau. Schlagen wir das alle auf und dann lesen Sie es nochmals vor, wenn ich bitten darf. 4. Mose 12.
7.
Vers 7, ja. Oder Vers 6 dazu, dann wird der Gegensatz noch deutlicher. Also Gott spricht hier. Ja, bitte, nochmals, ab Vers 6.
Ab Vers 6.
Ja.
Und er sprach, hört meine Worte, Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich meinen Kund machen, in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut.
Und jetzt Vers 8.
Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und es steht dem Herrn in seiner Gestalt, warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen mein Knecht Mose zu reden?
Ja, und also Schluss von Vers 8 haben wir noch, und das Bild des Herrn schaut er. Also einen ganz direkten Kontakt, der eben über das Maß eines normalen Propheten hinausging. Und dann hat jemand schon angedeutet, wie ein Freund, dass... Ja. Dort wird einfach nochmals gesagt, dass Mose treu war. Hebräer 3. Ja, da wird einfach angespielt auf 4. Mose 12. Liest jemand Hebräer 3, 1 und 1 bis 3.
Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat.
Jawohl. Also da wird diese Treue von Mose, die in 4. Mose 12 erwähnt wird, nochmals betont und damit auch die Größe und Bedeutung, die Mose hatte. Aber dann müssen wir noch aufschlagen, 2. Mose 33. Vers 11. Wer liest?
Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück.
Ja.
Sein Diener Josua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes.
Jawohl. Also Gott spricht von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund, ein Mann mit seinem Freund redet. Wie Gott von der Bundeslade her mit ihm spricht, nicht wahr?
Genau.
Ja. Das bestätigt das, was wir in 4. Mose 7 schon gelesen haben. Ja, da wird die Bundeslade beschrieben, 2. Mose 25, und Gott sagt zu ihm, Vers 22,
dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten.
Jawohl. Also, Mose hatte also einen freien Zugang ins Allerheiligste, was sonst unmöglich war im Alten Testament. Und er war gewissermaßen König über Israel und weiter Prophet Gottes, auch in einer ganz ungewöhnlichen Weise. Das heißt, alle drei Ämter, die sonst im Alten Testament für Israel ganz klar getrennt waren, König, Priester und Prophet, niemand konnte das in einer Person vereinigen. Es war möglich, Priester zu sein und Prophet, aber dann war es nicht möglich, auch König zu sein, denn die Könige kamen aus dem Stamm Juda, aus der Familie von David. Und die Priester, die kamen aus dem Stamm Levi, und aus der Familie Aarons. Also alle drei Ämter konnten nicht vereinigt werden. Ich habe das auch schon mehrmals gesagt hier, die Gewaltentrennung ist keine Erfindung der Aufklärungszeit, sondern ein göttliches Prinzip. Der Mensch soll nicht zu viel Macht in einer Person vereinigt haben, weil unser verdorbenes Herz schnell Machtmissbrauch eben dann umsetzen könnte. Aber in dem Herrn Jesus sollte das alles in einer Person vereinigt werden. Und so ausnahmsweise war das bei Mose. Und deshalb sagt Gott einen Propheten gleich dir. Also ein Prophet, der wie Mose König, Priester und Prophet sein würde. Aber das heißt nicht, dass er in allem auf der gleichen Stufe wäre. Das haben wir gesehen aus Hebräer 3, dass der Sohn Gottes wird dort in Gegensatz gestellt zu Mose. Und es wird gesagt, er war nur ein Diener Gottes da in seinem Heiligtum. Aber wenn wir weiterlesen würden, Hebräer 3, 1 bis 5, am Schluss heißt es, dass der Herr Jesus als Sohn Gottes über dem Haus Gottes steht. Aber eben dass die Gleichheit meint die Analogie König, Priester und Prophet in einer Person. Ja, also dieses Gebot oder dieser Hinweis auf den Propheten in 5. Mose 18 war aber verbunden mit einem Gebot. Und wie heißt dieses Gebot für Israel? Also, Mose kündigt diesen Propheten an, den Messias. Und dann gibt er ein Gebot im Zusammenhang mit dem Kommen des Propheten. Wie heißt das Gebot an Israel? Das ist ein Versprechen. Aber jetzt gibt es hier in diesem Text ein Gebot, das wir gelesen haben.
Vers 19.
Ja, bitte.
Es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern.
Jawohl.
Das heißt, ihn dafür zur Rechenschaft ziehen.
Genau. Und also,
am Ende steht das Gebot.
Ja, bitte.
Genau. Am Ende, auf ihn sollt ihr hören.
Jawohl. Ganz Israel muss auf diesen Propheten hören. Das ist das göttliche Gebot. Und bekanntlich ist das 5. Buch Mose eine Sammlung von 8 Reden, die Mose am Ende der Wüstenwanderung gehalten hat. In den Ebenen Moabs, das ist heutiges Jordanien, gerade auf der anderen Seite des Jordans gegenüber von Jericho. Dort hat er diese Reden gehalten. Und da hat Mose die Gebote, die Gott schon früher in der Wüste gegeben hat, ab der Lagerung am Sinai und dann auch weiter auf der Wüstenwanderung, da hat Mose all diese Gebote nochmals zusammengefasst. Darum heißt dieses Buch ja auch in manchen Bibelausgaben Deuteronomium, was so viel wie Wiederholung des Gesetzes heißt. Aber es ist nicht einfach eine pure Wiederholung, sondern die Gebote werden angewendet auf die neue Situation, die vor Israel stand, nämlich auf die Situation des Landes. Wie soll die Situation in der Wüste nun übertragen werden auf die Situation im verheißenen Land? Und er kündigt an, wenn Israel im Land ist, dann wird einmal der Messias kommen. Im Land. Und so steht dieses Gebot, auf ihn sollt ihr hören, ganz zentral im 5. Buch Mose. Wir haben ja insgesamt 34 Kapitel. Und so, ziemlich in der Mitte, steht diese Prophetie und dieses Gebot im Zusammenhang mit dem Propheten. Und das ist nun wichtig, wenn wir weitergehen und aufschlagen 5. Mose 28. Da finden wir Gottes Ankündigung, wie er Israel segnen wird, wenn sie auf seine Gebote hören. Das ist beschrieben in den Versen 1 bis 14. Und dann liest jemand Vers 15. Wer liest vor? 28, 15.
Wenn du aber nicht gehorchen wirst,
der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen.
Jawohl. Also jetzt kommen die Flüche bei Ungehorsam. Und stellen wir das Verhältnis vor Augen. Segnung umfasst wie viele Verse? 14. Und der Fluch umfasst? 15 bis 68. Gott wusste, dass Israel nicht hören würde. Und darum konnte er den Segen relativ knapp fassen. Ja? Und wenn es nun heißt, eben, wenn du hörst auf seine Gebote, lesen wir mal Vers 1 noch dazu. 28,1.
Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehörst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen.
Jawohl. Also Israel sollte die Weltherrschaft schließlich bekommen. Aber nur bei Gehorsam. Gegenüber allen Geboten, aber im Zusammenhang von 5. Mose 28 spielt natürlich das Gebot im Blick auf den großen Propheten eine ganz zentrale Rolle. Und damit eben auch die Flüche. Es ist so, alle diese Flüche von Vers 15 bis 68 haben sich in der Geschichte Israels erfüllt. Aber nicht alles zu der gleichen Zeit. Wir können eigentlich diese ganzen Flüche in verschiedene Zeitabschnitte einteilen. Und zwar wird hier in diesem Kapitel dreimal über einen Landverlust gesprochen. Also man muss sich vorstellen, Israel stand am Eingang zum verheißenen Land. Ja, noch auf der anderen Seite des Jordan. Und jetzt wird erklärt, ihr kommt ins Land, Gott wird euch segnen, wenn ihr die Gebote befolgt. Und wenn dann der Prophet kommt, der Messias, dann müsst ihr auf seine Stimme hören. Alles, was er sagt. Sonst kommen die Flüche über euch. Und ihr werdet das Land verlieren. Nun, der erste Landverlustfluch findet sich in Vers 25. Wer liest?
Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen. Und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und du wirst zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden.
Jawohl. Oder du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Wobei übrigens das Wort alles im Hebräischen kol kann bedeuten alles im vollständigen Sinn und manchmal auch alles Mögliche. Also es muss nicht unbedingt ganz absolut sein, also das... Im letzten mathematischen Sinn allen, sondern allgemein herumgetrieben in den Königreich und den Königreichen der Erde. Nun, das hat sich erfüllt mit der Wegführung der 10 Stämme Israels. Die 10 Stämme hatten sich ja nach dem Tod von Salomo abgetrennt von den Südstämmen und die sind so völlig in den Götzendienst, dem Götzendienst verfallen. Da gab es keinen einzigen König, der jemals eine Umkehr erlebt hätte. Keine Reformation, nichts. Und so kamen die Assyrer, die kamen aus dem Nordirak, und sie haben im Jahr 722 die Hauptstadt Samaria zusammengeschlagen und die 10 Stämme deportiert. So wurden die zerstreut im Nahen Osten und in der weiteren Geschichte verliert sich dann die Spur der 10 Stämme. Und so sind die natürlich zerstreut worden, immer mehr. Heute findet man zum Beispiel Spuren, es gibt in Nordindien, gegen Bangladesch, gibt es einen indischen Stamm, der traditionell sich als Manasse betrachtet. Übrigens in der jüngeren Vergangenheit sind jetzt eine ganze Reihe von solchen indischen Israeliten eingewandert nach Israel. Oder dann gibt es diese schwarzen Juden, die Falascha aus Äthiopien. Und die sind, von denen sind ja Zehntausende aus Äthiopien und Sudan mit einer fantastischen Luftbrücke nach Israel eingeflogen worden. Und die bringen sich traditionell in Verbindung mit dem Stamm Dan. Auch einem der 10 Stämme. Also wenn man nur mal dieses Gebiet anschaut, von Indien bis Äthiopien. Ja? Also diese Zerstreuung hat es so gegeben. Dann finden wir einen weiteren Fluch bezüglich Landverlust, Vers 36.
Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein.
Jawohl. Also hier wird gesprochen von einer Deportation zu einem anderen Volk. Nicht unter viele Völker. Zu einer anderen Nation. Und es wird auch gesagt, dass Israel zu der Zeit einen König haben wird. Ja? Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Das hat sich erfüllt mit der Deportation nach Babel. Also in den Jahren 606 bis 586 vor Christus. Das endete dann mit der Zerstörung Jerusalems und des Salomo-Tempels. Da wurden sie deportiert aus Israel nach Babylonien, zu einer anderen Nation. Und damals nahm das Königtum in Israel, in Judäa ein Ende. Also der letzte König aus der Linie von David über Salomo war dann Jekonia, Jojakin. Der kam lange Zeit in den Knast in Babylon und nach Jahren wurde er begnadigt von Evil-Merodach, einem Nachfolger von Nebukadnezar, und dann bekam er eine AV bis zum Lebensende. Und übrigens, diese AV hat man gefunden. Also die Bruchstücke, eine Tontafel, auf denen steht, was Jojakin an Nahrungsmittel vom König von Babel befohlen ständig bekommen sollte. Also darüber wird berichtet am Schluss von 2. Könige, 2. Könige 25 und Jeremia 52.
Ist das nicht der König, dessen Kinder geblendet wurden vor seinen Augen?
Nein, das war Zedekia. Also. Und Zedekia, das war eine Seitenlinie, denn das war ein Verwandter, aber nicht eine direkt aus der legalen Königslinie. Ja, und aber Jojakin wird in 2. Könige 25 immer noch, als er da im Gefängnis war und aus dem Gefängnis kommt, wird er immer noch genannt König Jojakin. Nicht einfach Jojakin. Und das ist noch bedeutsam, weil auch auf dieser babylonischen Keilschrifttafel wird er König Jaukin, König Jojakin genannt. Immer noch mit dem Titel. Sogar die Babylonier bezeichnen ihn als König in der Gefangenschaft. Das zeigt, dass eigentlich das Staatsgebilde trotz der Deportation mit der babylonischen Gefangenschaft nicht zerstört worden war. Und das ist darum wichtig, wir haben doch vor einiger Zeit die Prophetie in 1. Mose 49,10 angeschaut. Nicht weichen wir das Zepter von Juda, bis das Schilo kommt, der Friedebringer, und ihm werden die Völker gehorchen. Also das Zepter, die Herrschaft blieb, die nationale Herrschaft blieb dem jüdischen Volk erhalten, auch durch die babylonische Gefangenschaft hindurch. Und dann kam der Herr Jesus und 40 Jahre später haben die Römer den Judenstaat zusammengeschlagen und da begann in der weiteren Zeit die lange Zeit der Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes. Da ist das Zepter gewichen. Aber das Zepter durfte nicht weichen, bis das Schilo kommt. Ja, also das war ein kleiner Exkurs, eben weil hier gesagt wird, dich und deinen König zu einer anderen Nation wegführen. Hat sich also erfüllt. Und jetzt haben wir noch einen dritten Landverlustfluch, und das ist Vers 64. Wer liest?
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Göttern aus Holz und Stein.
Ja, also hier wird noch nicht mehr gesprochen über eine Zerstreuung unter alle Königreiche, auch nicht von einer Deportation zu einer Nation, sondern unter alle Völker von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also das Extremste wird hier betont. Und das ist nun die Wegführung, die sich erfüllt hat ab dem Jahr 70 nach Christus. Als die Römer Jerusalem zerstörten, den zweiten Tempel in Staub und Asche legten, da wurde das jüdische Volk von da an in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle 5 Kontinente der Welt zerstreut. Also wörtlich unter alle 5 Kontinente. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. Und da haben wir also den Fluch, der gekommen ist, weil sie nicht gehört haben auf die Stimme des Propheten. Von dem werde ich es fordern. Und der größere Zusammenhang, dieser Vers 64 steht im Zusammenhang mit all den Ankündigungen ab Vers 49. Oder eigentlich ab Vers 45. Liest mal jemand ab Vers 45. Das ist ein Block in sich und das hat sich alles ab dem Jahr 70 erfüllt. Und wir sehen auch da ist nun wieder textmäßig, macht das den größten Teil aus. Also die Wegführung nach Assyrien, die 10 Stämme, das war wegen welcher Sünde vor allem?
Götzendienst.
Wegführung nach Babylon. Götzendienst. Und die Wegführung unter alle Völker wegen?
Verstoßen des Messias.
Ja. Also etwas, das noch schlimmer war. Es ist schon schrecklich, wenn ein Mensch sich anderen Göttern zuwendet. Aber wenn er den wahren Gott mit Füßen tritt, das ist das Schrecklichste, was überhaupt möglich ist. Und darum macht das auch am meisten aus. Ja, gut.
Ich habe eine Frage, ja? Herr Levy. Wie sehen denn das die jüdischen Rabbiner, die ja doch in diesen Texten leben? Die müssten ja dann sagen, im Grunde genommen haben sie ja das alles nach 70 erlebt,
ja?
Beziehungsweise ist geschrieben worden. Dann müssen sie ja, und gleichzeitig verleugnen sie, dass Jesus der Messias war.
Ja. Ja, das ist ein riesiges Problem. Also, ein Riesenspagat, der also bis zum Bruch führt, ja. Es ist so, im Judentum wird ja die ganze Bibel in der Synagoge, wenn sie vorgelesen wird, nicht einfach so vorgelesen, sondern vorgesungen. Ja, der Chazan singt das vor nach den Zeichen im hebräischen Text. Das ganze Alte Testament ist mit musikalischen Zeichen versehen, sodass man das singen kann. Und der Chazan darf 5. Mose 28 nie laut vorsingen, nur mit gedämpfter Stimme. Das heißt, im Judentum ist man sich vollkommen klar, alle diese Flüche haben sich erfüllt. Und es ist ganz klar, man weiß, dass das hat sich da erfüllt ab dem Jahr 70. Aber wenn man jetzt einen orthodoxen Rabbiner fragen würde, ja, was war denn der Grund? Ja, es gab viel Streitigkeit. Und unter dem Volk Israel damals. Und es war eine sehr geistlich, eine schlechte Situation und so weiter. Aber dann muss man eben weiter nachhaken. Ja, aber dann folgen fast 2000 Jahre Zerstreuung. Es war ja kein Götzendienst damals. Nein, damals hatten die keine anderen Götter wie früher. Und trotzdem eine so schlimme Wegführung und Zerstreuung. Ja, wegen Götzendienst kam das jüdische Volk 70 Jahre etwa nach Babel. Aber ab dem Jahr 70 nur wegen Streit und Uneinigkeit und kamen sie fast 2000 Jahre ins Exil. Da muss doch etwas gewesen sein, was noch viel schlimmer ist als Götzendienst.
Oder als Streit.
Ja. Ja, genau. Und ja, da hat man sie. Und jetzt kommen Sie darauf an, da ist man in der Klemme, da können Sie keine vernünftige Antwort geben. Entweder akzeptieren Sie das, oder dann müssen Sie einfach die Augen schließen. Aber das ist ja nicht nur bei orthodoxen Juden, das ist auch so bei ganz normalen Deutschen und Schweizern. Man kann einen Menschen an den Punkt bringen, wo er sieht, die Bibel stimmt. Aber dann ist er nicht bekehrt. Und mehr können wir nicht machen. Wir können jemand bis dahin führen, dass es völlig klar ist, aber dann muss er sich bekehren wollen, sonst geht's nicht. Ja, schauen wir doch mal die Verse kurz an. Wir können ziemlich flott da vorwärts gehen, weil ich habe ja das im Prinzip behandelt damals mit der PowerPoint-Präsentation in der Pauluskirche, nicht wahr? Und das wollen wir nicht einfach doppelt nähen, aber kurz wollen wir durchgehen, und eben, ich habe ja auch jetzt diese Dinge gesagt, die ich damals nicht gesagt habe und die auch hier wichtig sind. Vers 45, wer liest?
Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, deine Gebote und deine Ordnungen zu bewahren, die er dir befohlen hat.
Ja, weiter bis 48.
Und sie werden zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen für ewig, dafür, dass du dem Herrn, deinen Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel, in allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat.
Ja, was ich hier noch betonen möchte, Vers 46, diese Flüche werden Zeichen und Wunder an dir sein. Hebräisch Ot, Zeichen, und Mofet. Diese Wörter bedeuten außer Zeichen und Wunder auch noch Warnung und Vorbild. Es wird ja oft in der Bibel gesprochen über Zeichen und Wunder, auch im Neuen Testament. Die Zeichen, die Wunder, die der Herr getan werden, sind Zeichen und Wunder. Und da steckt immer dieser Gedanke Warnung und Vorbild drin. Das heißt also, in jedem Wunder möchte Gott auch eine Botschaft vermitteln. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus einen Blindgeborenen geheilt hatte, dann hat er in jedem Zusammenhang erklärt, ich bin das Licht der Welt. Also die geistliche Botschaft ist, wir sind alle in geistlicher Hinsicht blind, wie der Blindgeborene. Und nur durch die Begegnung mit dem Sohn Gottes können wir sehend werden und die Wahrheit erkennen. Der Herr Jesus hat Brot vermehrt. Und in dem Zusammenhang hat er dann erklärt, ich bin das Brot aus dem Himmel, das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, das der Welt das Leben gibt. Also das eigentliche Ziel war nicht, dass Leute damals mit einem hungrigen Bauch schließlich nach Hause gekommen wären, sondern das Ziel war letztlich zu zeigen, was die eigentliche Nahrung ist, die wir brauchen. Das ist der Sohn Gottes, der allein unseren inneren geistlichen Hunger stillen kann. Und so gilt das eben für alle Zeichen und Wunder. Darin steckt eine bestimmte geistliche Botschaft. Die Zeichen und Wunder sind sogar gar nicht das Eigentliche, sondern der Herr hat es gemacht, um diese geistliche Botschaft eben weiterzugeben. Jetzt hier wird gesagt von all diesen Flüchen, sie seien eine Warnung und ein Vorbild. Eine Warnung für wen? Ja, ich höre es schon. Für alle Menschen. Und auch für alle nicht-jüdischen Völker. Gott hat ein Volk auserwählt, so gewissermaßen als Prototyp. Und anhand dieses Volkes wollte Gott zeigen, was geschieht, wenn ein Volk Gottes Wort hat und es befolgt. Dann kommt Segen. Das ist geschehen unter Josua, das ist geschehen unter David und Salomo, kam gewaltiger Segen über Israel. Und was geschieht, wenn ein Volk nicht auf Gott hört, nicht gehorcht? Dann kommt Gottes Gericht über sie. So ist es also eine Warnung für alle anderen Völker. Es gibt ja oft Leute, die sind so erzürnt, wenn man spricht von dem auserwählten Volk. Die sind eifersüchtig. Wie kann man sagen, die Juden sind das auserwählte Volk? Ja, das sind sie. Aber damit hatten sie auch viel mehr Verantwortung. Und das hatte auch schreckliche Konsequenzen im Fall von Ungehorsam. Also es ist eine Warnung für alle anderen und auch ein Vorbild. Das Gericht, das Israel oder das jüdische Volk hier auf Erden erlebt hat, ist ein Vorbild von dem ewigen Gericht in der Hölle. Denn das Neue Testament sagt, dass das Evangelium allen Völkern verkündigt werden soll, Matthäus 28, am Schluss. Und in Johannes 3, Vers 36 steht, die Kurzzusammenfassung des Evangeliums. Kann das jemand vorlesen?
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Also, wer den Sohn Gottes nicht gehorcht, so wie Israel eben dem Messias nicht gehorcht hatte, auf ihm bleibt der Zorn Gottes. Das ist die ewige Verdammnis, dieser bleibende Zorn. Israels Gericht war irdisch und es war zeitlich beschränkt. Ist nicht für die Ewigkeit. Aber in Verbindung mit der Evangeliumsverkündigung müssen wir sagen, es wartet ein ewiges Gericht auf den, der den Sohn Gottes ablehnt, ihm nicht gehorcht. Und so sind diese schrecklichen Dinge eben eine Warnung und ein Vorbild für alle Menschen. Es ist ja so, niemand von uns war jemals in der Hölle. Und darum ist es natürlich für Kritiker möglich, dass sie sagen, ja, wenn man von Hölle spricht, das ist, vergiss das gehört ins Mittelalter. Nur, sie denken dann nicht daran, dass die Bibel ja vor dem Mittelalter geschrieben worden ist, nämlich in der Antike, ja? Also Sie müssten sagen, gehen wir zurück in die Antike. Gut, dann wäre es schon ein bisschen richtiger. Aber Gott hat die Hölle angekündigt. Niemand von uns hat sie jemals gesehen. Also kann der Zweifler sagen, die gibt es nicht. Aber was wir können ist, wir können zeigen, wie sich Gottes Wort erfüllt hat in seinem Gericht über Israel auf dieser Erde. Und wir können argumentieren, wenn das so in Erfüllung gegangen ist, wortwörtlich, dann können wir garantiert überzeugt und sicher sein, dass sich das Gericht in der Ewigkeit auch erfüllen wird. Also das ist eine Garantie, ein Unterpfand für die ewige Verdammnis. Ja?
Im Neuen Testament lesen wir doch, dass das Gericht beim Hause Gottes anfängt.
Ja.
Wie verstehen wir das? Ist es zeitlich irgendwie?
Dort geht es... Herrn, oder? Also das ist ja 1. Petrus 4, Vers 13 und folgende. Dort geht es darum, Das Haus Gottes ist die Gemeinde, die wahren Gläubigen. Und die wahren Gläubigen kommen unter die Zucht Gottes hier auf Erden, wenn sie sich nicht an Gottes Wort halten. Und diese Zucht Gottes kann man durch die ganze Kirchengeschichte hindurch zeigen. Ja? Aber dann wird gewarnt, wenn schon der Gerechte mit Not errettet wird, wo will dann der Gottlose erscheinen? Ja. Also, lesen wir weiter, Vers 49. Jetzt unterbreche ich ständig den, der lesen wird. Mit einem kurzen Kommentar und dann gehen wir gleich weiter.
Der Herr wird ein Volk über sich schicken von ferne, vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt.
Ja, das reicht mal. Also, es wird eine Nation kommen vom Ende der Erde her. Israel ist ja als Festland, verbunden mit Europa, Afrika und Asien. Und die Römer kamen vom europäischen Festland her, das sich übrigens erstreckte über Spanien, Frankreich im Westen bis nach England. Das war quasi das Ende des Festlandes, ja? Und von dort her kamen sie. sogar der General Vespasian, der im Jahr 66 mit den Legionen nach Israel kam, der kam ursprünglich von England her. Ja, also vom Ende der Erde her eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt, das habe ich ja damals erklärt in der PowerPoint-Präsentation, das typische Zeichen der römischen Legion war der Legionsadler. So kamen sie mit dem Adlerzeichen gegen das jüdische Volk. Weiter.
Ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst.
Ja, die sprachen ja Lateinisch. Und Lateinisch war praktisch nicht in Gebrauch damals in Israel. Die Weltsprache im östlichen Teil des Römischen Reiches war Griechisch. Mit Griechisch konnte man die Volksmenge in Israel ansprechen und damit rechnen, dass die Leute das verstanden. Aber mit Latein ist nichts zu wollen. Man hat auch sehr, sehr wenige lateinische Inschriften in Israel gefunden aus der Zeit. Griechische, viele, aber nicht lateinisch. Weiter.
Ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten und die Jungen nicht schont. Es wird verzehren die Jungtiere deines Viehs und den Ertrag deines Ackers, bis du vertilgt bist, und wird dir nichts übrig lassen vom Korn, Wein und Öl und vom Jungvieh deiner Rinder und Schafe, bis es dich umgebracht hat.
Jawohl. Es gibt ja einen Augenzeugenbericht von dem Untergang Jerusalems im Jahr 70. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber, hat das alles miterlebt, und zwar, weil er wurde sehr früh in den Kämpfen in Galiläa wurde er verhaftet. Also Josephus Flavius war ein Priester aus levitischem Geschlecht, der eine Truppe führte in Galiläa gegen die Römer ab dem Jahr 66. Und er war sehr erfolgreich, aber dann haben die römischen Truppen ihn verhaften können, und er hat dann die Möglichkeit bekommen, quasi der Interpret, der Vermittler zwischen den Römern und den Juden zu werden. Und so war er dann während der Belagerung von Jerusalem, ab dem Jahr 70, war er mit Titus, dem Feldherr der Römer, zusammen und musste zwischendurch so Appelle an die Juden richten, und er sagte, gebt doch auf, es wird euch sowieso nicht gelingen, das haben ja die Propheten schon längst vorausgesagt, dass Jerusalem zerstört werden wird, und so weiter. Und so hat er also als Augenzeuge alles miterlebt, den ganzen Krieg, diese 140 Tage, und hat das in einem Buch eben aufgeschrieben, Der jüdische Krieg. Und da beschreibt er, wie die Legionäre rücksichtslos alte Leute, Kinder, die haben sie einfach abgeschlachtet, alles, was in den Weg kam, wie es hier steht. Und sie haben schließlich, als alles kaputt war, sich nicht damit begnügt, die haben auch versucht, das Land ökologisch zugrunde zu richten. Die haben also auch ganz bewusst die Natur zerstört. Genauso wie es hier steht. Weiter, Vers 52.
Es wird dich ängstigen in allen deinen Städten, bis es niedergeworfen hat deine hohen und festen Mauern, auf die du dich verlässt in deinem ganzen Land. Und du wirst geängstigt werden in allen deinen Städten, in deinem ganzen Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat.
Jawohl. Also nicht nur Jerusalem sollte fallen, sondern alle Festungen, alle hohen und festen Mauern sollen fallen. Es ist so, dass die Römer gemäß Cassius Dio, ein antiker römischer Geschichtsschreiber, 985 Städte und Festungen in Israel zerstört haben. In den beiden Kriegen 66 bis 73 und 132 bis 135. Aber wie es hier steht, in allen deinen Toren. Weiter.
Du wirst die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, essen in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird.
Jawohl. Auch das beschreibt Josephus Flavius. Es gab eine Hungersnot in Jerusalem wegen der Belagerung, und da kam es sogar bis zum Kannibalismus. Weiter.
Ein Mann unter euch, der zuvor verwöhnt und in Üppigkeit gelebt hat, wird seinem Bruder und der Frau in seinen Armen und dem Sohn, der noch übrig ist, von seinen Söhnen nichts gönnen, von dem Fleisch seiner Söhne, das er isst, weil ihm nichts übrig geblieben ist, von allem Gut in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird in allen deinen Städten. Eine Frau unter euch, die zuvor so verwöhnt und in Üppigkeit gelebt hat, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, vor Verwöhnung und...
Ja, schon ziemlich extrem, ja? Weiter.
Die wird dem Mann in ihren Armen und ihrem Sohn und ihrer Tochter nicht gönnen, die Nachgeburt, die von ihr ausgegangen ist, und ihr Kind, das sie geboren hat, denn sie wird beides vor Mangel an allem heimlich essen, hinter Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird in deinen Städten. Wenn du nicht darauf hältst, dass du alle Worte dieses Gesetzes tust, die in diesem Buch geschrieben sind, und nicht fürchtest diesen herrlichen und heiligen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen und dich und deine Nachkommen schlagen mit großen und anhaltenden Plagen, mit bösen und anhaltenden Krankheiten. Und er wird auch alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dich nicht loslassen.
Das begann also bereits in der Belagerung im Jahr 70 in Jerusalem, als die Pest, die verderbliche Pest, ausbrach. Weiter.
Dazu wird der Herr alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind in dem Buch dieses Gesetzes, über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist.
Also hier geht es darum... In den fünf Büchern Mose werden ja viele Krankheiten behandelt und auch, wie man sie diagnostiziert. Zum Beispiel Lepra in 3. Mose 13 und 14. Und hier sagt Mose, also es gibt noch andere Krankheiten, die, deren Namen nicht im Gesetz Mose beschrieben sind, die kommen auch noch über euch.
Und nur wenige werden übrig bleiben von euch, die ihr zuvor zahlreich gewesen seid, wie die Sterne am Himmel, weil du nicht gehorcht hast der Stimme des Herrn, deines Gottes. Und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun... Und
ja, was, das, was dieses kleine Häufchen anbetrifft, die totale Zahl vom Jahr 70 bis heute sind etwa 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Ja, weiter.
Und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst.
Ja, bis dahin. Also, man meint, der Schreiber dieser Zeilen, der wäre im Ghetto gewesen, in Osteuropa, oder in den Konzentrationslagern. Aber Mose hat das geschrieben vor 3600 Jahren. Und eben die Erfüllung ist nicht nur zu sehen im 20. Jahrhundert durch die Nazis und ihre Kollaborateure, aber vielmehr durch alle Jahrhunderte hindurch wurde das jüdische Volk unter den Völkern geplagt und verfolgt, wie es hier steht, und abgeschlachtet. Jetzt noch Vers 68.
Und der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten führen auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nicht mehr sehen. Und ihr werdet dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden, aber es wird kein Käufer da sein.
Ja, also unzählige der Kriegsgefangenen im Jahr 70 wurden durch die Römer auf Schiffen nach Ägypten verfrachtet. Ägypten, Nordafrika, gehörte ja auch zum Römischen Reich, nicht wahr? Durch dieses Riesenangebot an Sklaven brachen die Sklavenpreise im Römischen Reich zusammen. Und schließlich wollte man nicht mehr kaufen. Und so hat sich das auch so erfüllt. Es ist wichtig, dass man das hier so kennt, weil in der liberalen Theologie, da geht man ja davon aus, Übernatürliches gibt es nicht. Darum kann ja die Bibel auch nicht inspiriert sein von Gott. Die Bibel ist einfach ein Zeugnis, ein Glaubenszeugnis von früheren Menschen. Sehr nützlich für uns heute. Wir können da viele Übertragungen machen, unter uns gesagt, genauso wie man aus den Märchen Übertragungen machen kann, bei einem Psychologen, ja? In der tiefen Psychologie von Freud und Jung. Aber eben, es gibt keine Prophetie. Und wenn man dann sagt, ja, aber die Bibel enthält ja viele Prophetie. Ja, natürlich enthält sie viele Prophetie. Das ist eben Prophetie aus dem Nachhinein. Vaticinium ex eventu. Das braucht man sagen. Gescheiten lateinischen Ausdruck, der eben nichts anderes heißt als gefälschte Prophetie, die geschrieben wurde nach den Ereignissen. Nachdem alles schon erfüllt ist, schreibt man es auf, wie wenn es Prophetie wäre. Und darum wird zum Beispiel gesagt, das Buch Daniel, das ist kein prophetisches Buch von Daniel, das hat man viel später, im 2. Jahrhundert geschrieben, aber so wie es ein prophetisches Buch wäre. Und das hat natürlich den Gläubigen viel Mut gemacht und so. Und ebenso auch prophetische Bücher, die geben Hoffnung und Zuversicht. Das sind doch die wichtigen Dinge, die man lernen kann. Ja? Perspektive, Vision für die Zukunft. Ja. Ja, und dann muss man fragen, ja, und das 5. Buch Mose, wann ist das verfasst worden? Ja, nicht von Mose. Ja, aber wann ist es verfasst worden? Ja, viel, viel später. Und so die offizielle Theorie ist, dass das 5. Buch Mose wurde als Fälschung verfasst, in der Zeit von König Josia. Nicht wahr? In der Geschichte, in 2. Könige, heißt es ja, dass Josia den Tempel renovieren wollte und da fand man bei den Renovationsarbeiten im Tempel das 5. Buch Mose. Das Original von Mose. Und das war so das Jahr 622 herum. Und ihr sagt, in der liberalen Theologie sagt man, damals wurde das 5. Buch Mose geschrieben. Also das gefundene Buch, das war eine Fälschung aus der Zeit. Aber was alle Liberalen anerkennen ist, dass das 5. Buch Mose natürlich vor Christi Geburt geschrieben worden ist. Und auch die Qumran-Handschriften, die sind ja zu eindeutig. Da kann man auch nicht sagen, dass gewisse Teile noch später dazugekommen wären. Das ist also für alle ganz klar. Ja gut, aber das hat sich alles erfüllt ab dem Jahr 70. Und da müsste ja der Schreiber des 5. Buch Moses müsste ja in den Konzentrationslagern gewesen sein, um das zu schreiben, was wir gelesen haben, Vers 65, 66, 67. Aber nein, es ist vorher geschrieben. Also gibt es echte Prophetie. Also kann man die ganze liberale Theologie vom Tisch wischen. Alles auf Sand gebaut, reiner Unglaube, der aber unvernünftig ist. Ja, jetzt ist Zeit für Kuchen. Nun sollten wir noch etwas nachholen, das gerade dazu gehört, nämlich 3. Mose 26. Das 3. Buch Mose hatte Mose ganz am Anfang der Wüstenwanderung geschrieben. Und zwar das ganze Buch in einem Monat, im Monat Nissan. Und da schon am Anfang der Wüstenwanderung hat Mose aufgeschrieben, welche Gerichte über Israel kommen, wenn sie in der Zukunft nicht auf Gott hören würden. Das beginnt da in Vers 14. Das ist eine erste Gerichtsphase. Verse 14 bis 17 und dann steht Vers 18: Und wenn ihr auf dieses hin mir nicht gehorcht, so werde ich euch 7-mal mehr züchtigen. Da kommt eine zweite Gerichtsphase. Dann eine dritte, Vers 21: Und wenn ihr mir entgegenwandelt und mir nicht gehorchen wollt, so werde ich euch noch 7-mal mehr schlagen. Vers 4, nochmals eine Steigerung. Vers 23, das wäre dann die vierte Steigerung. Und schließlich kommt Vers 27. Aber das ist dann das Definitive. Und das ist auch interessant, weil in diesen Versen finden wir dann auch das Gericht, das gekommen ist in den vergangenen 2000 Jahren. Und wir haben das Gericht in 5. Mose 28, 64, die Zerstreuung unter allen Völkern. Das war das Letzte. Einen weiteren Fluch gibt es nicht mehr. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja gut, die Juden sind jetzt da zurückgekehrt, übrigens 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Aber wer weiß, vielleicht werden die wieder mal zerstreut werden. Nun in Amos 9, die letzten 2 Verse, dort sagt Gott, er werde sie ins Land zurückführen in der Endzeit und sie werden nie mehr aus diesem Land herausgerissen werden. Gut, dann sagt jemand, ja, wer sagt, dass wir jetzt in dieser Zeit sind? Wer kann das beweisen, dass wir wirklich in der Zeit sind, wo das definitiv ist? Vielleicht werden die wieder zerstreut. Nun, 3. Mose 28 hat 3 Landverlustflüche. Alle sind erfüllt, einen 4. gibt es nicht. Das ist das Definitive. Und diese Rückkehr heute, das ist die definitive Rückkehr. Nun, auch hier, 3. Mose 26, was da kommt ab Vers 27, das ist die 5. Gerichtsphase und die ist definitiv. Wer liest da bitte ab Vers 31?
Dritte Mose 26, Vers 31.
Und ich werde eure Städte zur Trümmerstätte machen und eure Heiligtümer öde machen und ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht riechen. Und ich werde das Land öde machen, dass eure Feinde sich darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert in euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen, all die Tage seiner Verödung, während ihr im Land eurer Feinde seid. Dann endlich wird das Land ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen.
Jawohl. Also auch hier haben wir parallel diese Zerstreuung unter die Nationen. Vers 33. Und dann haben wir weiter ständige Verfolgung und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Das hat sich erfüllt durch alle Jahrhunderte. Also nicht nur im Jahr 70 hat es begonnen, aber dann im 2. Jahrhundert wurden aber Hunderttausende getötet. Allein in dem Krieg 132 bis 135 nochmals 1 Million kam da um. Und dann ging das weiter so durch die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit. Das Schwert ziehen hinter euch her. Und weiter. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Und das Land, das ein besonders gesegnetes Land war, ein Land, das von Milch und Honig fließt, das, habe ich erklärt, wurde von den Römern ganz bewusst ökologisch zerstört. In den beiden Kriegen 66 bis 73 und 132 bis 135. Und später kamen dann im 7. Jahrhundert die Muslime ins Land. Muhammad starb in welchem Jahr? Weiß das jemand gerade auswendig? 632 stirbt er. 638 wird bereits Jerusalem erobert durch die Muslime, die aus der saudischen Wüste kamen und dann ein Gebiet nach dem anderen eroberten. Und von daher kommt die arabische Besetzung des Landes Israel. Sie haben dann im gleichen Jahrhundert, um 682, die El-Aqsa-Moschee draufgebaut auf den Tempelplatz. Was sage ich? Nein, 682, den Felsendom und 705 dann die El-Aqsa-Moschee. So. Und da haben wir davon gelesen, Vers 32 am Schluss. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen oder die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Dann kamen die Feinde ins Land und begannen dort zu wohnen. Ja, hat sich erfüllt mit Bedeutung bis in den heutigen Nahostkonflikt hinein. Denn seither beanspruchen sie das Land für sich und für den Islam. Ja, und die Araber aus der saudischen Wüste, die liebten ja den Ackerbau nicht. Das waren Schaf- und Ziegenzüchter. Und anstatt eben den Boden zu bebauen, da wo es Ackerboden wäre in Israel, haben sie ihre Schafherden und ihre Ziegenherden darüber hinweggehen lassen. Und so kann man, das ist das beste Mittel, in der kürzester Zeit fruchtbares Land in Wüste verwandeln. Also wurden ganze Landstriche komplett zerstört. Das jüdische Volk hatte nämlich diese beiden Bereiche strikt getrennt. Es ist so, die judäische Wüste, hebräisch Midbar, das heißt nicht ein Trockenland oder ein, das wäre Zia. Es ist auch nicht ein Land des Entsetzens, das wäre Shemama. Auch wieder ein Wort für Wüste, verschiedene Wörter für Wüste. Sondern Midbar, und Midbar heißt ein Ort, wo man Kleinvieh aufzieht. Das kommt von Hidvir, füttern. Also diese Wüste ist eine lebendige Wüste, die in der Regenzeit vom Oktober bis April lebt die richtig auf. Da kann man wunderbare Blumenteppiche in der Wüste bewundern. Und das ist also ein ideales Land für Kleinviehzucht, Schafe und Ziegen. Aber zum Beispiel Galiläa und die Sharon-Ebene am Mittelmeer und ganz besonders die Ebene Hamagedon oder Jezreel, die ist außerordentlich fruchtbar. Das ist auch heute die Kornkammer Israels, die Jezreel-Ebene. Dort darf man natürlich kein Kleinvieh halten. Aber Israel hat dort eben Ackerbau betrieben und in der Wüste. Wenn David von Bethlehem ausging, hat er einen kurzen Weg in die judäische Wüste gehabt. Dort muss man das Kleinvieh halten. Und das ist übrigens die Erklärung für den Ausdruck, Gott führt sein Volk in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Eretz Zvat Chalav Udvash. Chalav, die Milch, die fließt in die judäischen Wüste. Und den Ziegen und Schafen. Und mit Dvash ist nicht unbedingt nur Bienenhonig gemeint. Also nicht ein Land, in dem man ständig von Bienen gestochen wird, sondern ein Land mit Frucht, Honig, aus Datteln und allen möglichen anderen Früchten. Das ist das Land des Ackerbaus. Eben wie Galiläa, Sharon-Ebene und so weiter. Und so war das eben strikt getrennt. Und so geht das im Nahen Osten und ist ökologisch. Ist das einzig Richtige. Aber die Muslime haben das alles kaputt gemacht. Und so geht die Geschichte weiter. Später haben ja die Türken jahrhundertelang geherrscht, ab der Reformation 1517 bis in den Ersten Weltkrieg. Und die Türken, wieder ein islamisches Regime, die haben Baumsteuern gefordert. Also wer Bäume hatte auf seinem Grundstück, musste dafür bezahlen. Und jeder, der ein bisschen schlau ist oder wenigstens es zu sein meint, der haut natürlich die Bäume um, damit er keine Steuern bezahlen muss. Und so ist das Land zur Wüste gemacht worden. Im 19. Jahrhundert, industrielle Revolution, Erfindung der Dampflokomotive, da haben die Türken auch eine großartige Eisenbahn gebaut im Nahen Osten. Und das braucht natürlich Nahrung, das Feuer, ja. Und da hat man noch die letzten Resten der fruchtbaren Sharon-Ebene am Mittelmeer abgeholzt und sie kaputt gemacht. Also der Höhepunkt der Verwüstung war dann erreicht im 19. Jahrhundert, kurz bevor die ersten jüdischen Siedler kamen und das kaputte Land wieder aufbauten. Aber so von Mose vorausgesagt, dass das ganze Land, Vers 33 am Schluss, euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Von den Städten habe ich ja schon gesagt, dass die Römer etwa 1000 Städte und Festungen verwüstet haben. Und noch ein Punkt. Mose sagt in Vers 32, eure Heiligtümer verwüsten, also der Tempel soll zerstört werden. Heiligtümer hier in der Mehrzahl bezeichnen eben all die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel in Jerusalem gehörten. Ja? Und die Römer haben den ganzen Tempelbezirk verwüstet, zerstört. Und noch etwas, ich werde euren lieblichen Geruch, das heißt der Opfer, nicht mehr riechen. Und tatsächlich, der Opferdienst in Israel hat mit dem Jahr 70 ein Ende gefunden. Jetzt haben wir vom Jahr 70 bis heute haben wir die Zeit im Judentum ohne Opfer. Und das war so fatal für das jüdische Volk, dass eigentlich die ganze Religion des Judentums eine grundsätzliche Änderung erfuhr. Es ist nämlich so, ein Drittel aller Gebote in der Tora, die sind verknüpft mit dem Tempel in Jerusalem. Und wenn man den nicht mehr hat, was will man dann machen? Da kann man von vornherein schon ein Drittel aller Gebote kann man nicht mehr praktizieren. Seit 2000 Jahren. Und dann haben sich die Rabbiner Gedanken gemacht, was sollen wir tun? Es war ja wie, wenn das Herz herausoperiert wurde. Nun, sie haben gesagt, wir müssen das einfach ändern. Die Opfer werden jetzt ersetzt durch Gebet. Und so entstand das Judentum, wie wir es heute kennen, mit den Gebetshäusern, den Synagogen, wo man keine Opfer mehr hat, aber man brachte das Gebet quasi als ein geistlicher Ersatz für die Opfer. Und hier haben wir, ich werde den lieblichen Geruch eurer Opfer nicht mehr riechen. Fertig, keine Opfer mehr. Also auch da, Punkt für Punkt, hat sich so eindrücklich erfüllt. Jetzt sind wir fertig mit den 5 Büchern Mose. Bevor wir weitergehen in der biblischen Geschichte, um die weiteren prophetischen Ankündigungen des Erlösers zu suchen, wollen wir jetzt zum Buch Hiob gehen. Und das nicht ohne guten Grund, denn der Talmud sagt, dass in dem Traktat Baba Batra, dass Mose das Buch Hiob geschrieben habe. Das bedeutet aber nicht, dass Mose ohne Vorlagen geschrieben hätte. Genauso wie es sehr eindrückliche Hinweise gibt im Bibeltext, dass Mose, das erste Buch Mose, aufgrund von Quellen der Patriarchen unter Inspiration abgefasst hat. So muss es auch beim Buch Hiob gewesen sein. Mose hatte eine Vorlage und hat das biblische Buch Hiob aufgrund dieser Vorlage geschrieben. Wann lebte Hiob? Hat jemand eine Antwort dafür?
Ganz früh, ganz am Anfang.
Ganz früh? Ja, das hilft schon weiter, weil die liberalen Theologen sagen, das Buch Hiob ist ganz spät. Ja. Ja, das ist auch sehr ehrlich, ungewiss.
Er kannte die Dinosaurier,
ja. In Hiob 40 wird ja ein Tier beschrieben, das sein Schwanz biegt gleich einer Zeder. Es gibt Bibelübersetzungen, die haben effektiv Behemoth übersetzt mit Nilpferd. Aber wer schon mal im Zoo war, der weiß, mindestens seit seiner Kindheit vielleicht, dass das ein bisschen anders ist beim Nilpferd, ja, mit dem Schwanz. Kleines Schwänzchen. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Die ganze Beschreibung passt wunderbar auf, sagen wir, einen Brontosaurus oder einen Diplodocus. Das sind diese Riesenbiester, ja, die je nachdem bis 50 Tonnen schwer werden und wegen diesem Eigengewicht am liebsten in Flüssen lebten. Und genauso wird er beschrieben in Hiob 40, wie er im Fluss lebt, vor nichts Angst hat, aber er frisst Gras wie das Rind. Und die Zähne dieser Saurier sind ganz eindeutig Zähne von, nicht von Fleischfressern, sondern von Pflanzenfressern. Passt also wunderbar. Und dann auch die darauffolgende Beschreibung von Leviathan, das Wort heißt einfach der Gewundene, beschreibt einen Wassersaurier. Könnte zum Beispiel gut passen, so auf eine Art Thylosaurus. Die wurden etwa 15 Meter lang, der Kopf ziemlich krokodilähnlich, 1,5 Meter lang, ein grausiges Biest, wird beschrieben als völlig unbesiegbar. Und darum, es gibt Leute, die haben das übersetzt mit Krokodil. Aber der Leviathan ist kein Krokodil. Das Krokodil hat man auch in der Antike gejagt. Schon damals wollten gewisse Damen solche Taschen. Aber vom Leviathan sagt Gott ironisch zu Hiob, er soll doch einmal kämpfen mit dem Leviathan. Und dann sagt er, Gedenke des Kampfes, tue es nicht mehr. Keiner kann mit dem Leviathan kämpfen. Ja, also so wird das beschrieben. Es gab also noch Saurier. Nur ist das Problem, wann sind die Saurier effektiv ausgestorben? In der Sintflut. Ja, aber Hiob war nach der Sintflut, denn die Sintflut wird im Buch Hiob erwähnt.
Ja, aber es gab ja Menschen, die Sintflut überlebt haben.
Und auch Saurier. Übrigens war es kein Platzproblem. War kein Platzproblem. Warum nicht?
Weil er Eier mitgenommen hat.
Ja, oder wenigstens die frisch geschlüpften. Und wenn die Eier vielleicht so groß sind, so, dann ist das ein kleines Tier. Sehr so, Reptilien wachsen das ganze Leben lang. Und die Saurier lebten, ja. So wie auch Menschen früher recht alt wurden nach der Bibel, ja. Und die wurden ja auch recht groß. Ja, also, kein Platzproblem. Aber eindeutig, Hiob lebte nach der Sintflut, denn er erwähnt die Sintflut. Gibt wiederholte Hinweise auf die Sintflut im Buch Hiob. Aber wie können wir das datieren? Das Volk Israel wird nie erwähnt im Buch Hiob. Obwohl Hiob in der Nähe des Landes Israel wohnte, nämlich wo? Im Lande Uz. Ja. Hiob 1, Vers 1. Ja, wo ist Uz?
Südjordanien.
Ja, Südjordanien. Im Buch der Klagelieder wird das Land Uz zum Beispiel mit Edom zusammen genannt. Auch eine Bezeichnung für Südjordanien. Also das Volk Israel wird gar nicht erwähnt. Wie alt wurde Hiob? Haben wir es gehört? 140 plus. Ja. Nach seiner Krankheit, als Gott ihm alles doppelt erstattete, er bekam ja alle Esel, alle Kamele, alles was er hatte, bekam er doppelt. Er bekam zwar nur 10 Kinder. Ja, aber die waren ja gestorben. Achso, wegen dem Alter. Ja, ja, gut. Also ich bin schon einverstanden, dass er ziemlich alt wurde. Aber warum nicht doppelt so viele Kinder wie früher? Alles bekam er doppelt, ja. Aber die Kinder nur 10. Ja, 10 waren im Himmel und 10 auf der Erde. Die waren nicht verloren. Das ist ein Trost für Eltern, die Kinder verloren haben. Sie wissen, das Kind im Himmel. Das ist nicht verloren. Gott rechnet das immer noch als seine Kinder. Und darum gab er ihm nicht 20, sondern 10. Doch eindrücklich. Aber was bekam er? Eben, ein Lebensalter von 140 Jahren danach. Also muss das Doppelte sein von dem, was er vorher hatte. Also x plus 2x gleich... Ja, 210 Jahre. Dann ist x also 70, ja? Und 210 Jahre, das ist das Alter von Abrahams Vater Tara, die Größenordnung. Also, ab der Sintflut werden die Menschen immer weniger alt. Das Alter geht schön runter, 1. Mose 11. Und Abraham wurde noch 175. Aber sein Vater wurde noch über 200. Und so muss man also Hiob ansetzen, gerade in die Zeit nach der Sintflut, aber gerade so ungefähr vor Abraham. Abraham wurde geboren 2111 in Ur. Und können wir also so etwa im 22. Jahrhundert vor Christus können wir Hiob ansetzen. Es gibt noch andere Argumente, aber wir wollen ja nicht Hiob an sich behandeln, sondern nur ein bisschen den Rahmen sehen. Hiob war also, hatte keinen Zusammenhang mit dem Volk Israel, das Volk Israel gab es noch nicht, darum wird es auch nicht erwähnt. Und er hatte Freunde, die kamen von ganz verschiedenen Orten. Besonders interessant ist Elihu, der kam aus Bus. Elihu, der Busiter, das ist Hiob 33, Abvers 1. was sage ich, 32, ab Vers 1. Elihu der Busiter. Buz ist ein Ort im heutigen Saudi-Arabien. Warum sage ich das? Ist interessant. Die Freunde Hiobs stammten also aus dem Bereich Jordanien, Saudi-Arabien. Und die kannten alle den wahren Gott. Und hatten eine unglaubliche Kenntnis über Gottes Macht und Souveränität in der Natur, in der Schöpfung. Das kommt ja so eindrücklich im Buch Hiob heraus. Und nun, was wusste Hiob über den Erlöser, den kommenden Erlöser? Nun, die berühmteste Stelle ist welche?
Ich weiß, dass mein Erlöser.
Ja, wo steht das?
Kapitel 40.
Oder? Nein. 25. Wunderbar. Hiob 19, 25. Das hat ja Händel so wunderbar vertont im Messias. I know that my Redeemer liveth. Wer liest uns vor?
Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Innern. Wenn ihr sagt, wie wollen wir ihm nachjagen?
Ja, das reicht.
Ja.
Also, es ist so, Hiob versinkt in tiefste Depressionen. Und alles wird noch viel schlimmer durch diese hitzigen Diskussionen mit seinen Freunden, die überzeugt sind, Hiob muss ein schwerer Sünder sein, der immer geheuchelt hat. Darum geht er durch solche Nöte hindurch. Und Hiob beginnt, sich so zu rechtfertigen, dass er schließlich auch Gott anklagt. Und das bringt ihn in tiefste Depressionen hinein. Aber plötzlich sehen wir wieder, wie aus dieser Dunkelheit plötzlich eine Aufhellung kommt. Und das ist so ein Moment, wo Hiob dann plötzlich zu solchen Aussagen kommt. Und ich weiß, also das Ich ist betont, nicht nur ich weiß. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also, der Erlöser war nicht jemand, der einfach mal später kommen wird, sondern existierte auch damals. Ja, er ist der ewige Sohn Gottes. Und er wusste, das ist die Glaubensgewissheit. Er nahm nicht einfach an, oder er glaubte es halt mal so. Es war eine Glaubensgewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wusste auch, dass er das letzte Wort über diesen Planeten sprechen wird. Als der Letzte wird er auf dieser Erde stehen. Und da haben wir bereits einen Blick, prophetischen Blick, bis auf das tausendjährige Reich hin, wo der Herr Jesus einmal König sein wird und das letzte Wort über diese ganze Welt sprechen wird. Die UNO wird es dann nicht mehr geben. Die wird abdanken. Ja, so wie früher der Völkerbund abgedankt hat. Der Völkerbund hat abgedankt nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man hatte ihn ja nach dem Ersten gegründet, um einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Also ein Verein, der das nicht konnte, der hat ausgedient. Und dann gründet man die UNO. Und die sollte besser sein. Aber es ist nicht besser geworden, aber der Letzte, als der Letzte wird der Jesus auf dieser Erde stehen. Und jetzt ist man nochmals überwältigt. Was sagt Hiob im Vers 26?
Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen.
Jawohl. Also hier geht die Gewissheit so weit, dass er sagt, auch wenn mein Körper kaputt geht, werde ich einmal Gott anschauen. Aber nicht als ein Geist, sagt er hier, sondern ich werde Gott anschauen aus meinem Fleisch. Jetzt könnte man denken, ja, vielleicht bedeutet das aus meinem Fleisch heraus, ja? Aber von der hebräischen Grammatik her kann man das zeigen, dass es hier örtlich gemeint ist. Aus meinem Fleisch heraus, Das heißt, mein Körper geht zugrunde und trotzdem werde ich aus meinem Körper heraus einmal Gott sehen. Das schließt auch die Gewissheit der Auferstehung mit ein. Die Gewissheit, dass der Leib, der zerstört wird, dass der wieder aufersteht und herrlich gemacht wird. Dieser selbe Leib, nicht ein anderer. Ja, also ganz gewaltig diese Aussagen, die Hiob da schon machen kann. Und eine Aussage in der Verzweiflung, die klingt ganz anders in Kapitel 9. Er sagt gewissermaßen, Gott ist zu stark, ich kann ja sowieso nichts tun gegen Gott, nichts sagen. Hiob 9, Vers 3, da sagt er von dem Menschen, der ungerecht ist, wenn er Lust hat, mit ihm zu rechten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Wenn wir einmal vor Gott stehen werden, wir werden auf 1000 Fragen werden wir keine einzige Antwort geben können. Und aus dieser Erkenntnis heraus sagt Hiob in Vers 32, jetzt kommt's, was ich will. Liest jemand?
Denn er ist nicht ein Mensch wie ich, dem ich antworten könnte, dass wir miteinander vor Gericht gingen.
Noch 33.
Dass es doch zwischen uns einen Schiedsmann gäbe, der seine Hand auf uns beide legte.
Jawohl. Also er sagt, ich kann ja nichts gegen Gott. Gott ist Gott. Gott ist nicht ein Mensch. Was soll ich als Mensch vor Gott? Ich kann nicht vor eine Entscheidungsinstanz gehen mit Gott. Also er klagt Gott an, warum hast du mich in solche Leiden fallen lassen, obwohl ich gerecht bin? Ich habe ja nichts Kriminelles verschuldet. Und dann kommt dieser Wunsch, Vers 33, nach einem Schiedsmann. Und nun ist interessant, dieses Wort wurde in der ältesten Bibelübersetzung, in der Septuaginta, 82 vor Christus, in Alexandria übersetzt. Die Apostel haben diese Übersetzung oft im Neuen Testament, das ja griechisch ist, zitiert. Nun, diese griechische Übersetzung benutzt hier den Ausdruck, den wir in 1. Timotheus 2, Vers 4 haben. Wo es heißt, von Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da heißt es, können wir kurz aufschlagen, 1. Timotheus 2, Vers 4. Liest jemand bitte vor, 4 und 5.
Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus.
Jawohl. Und dieses Wort Mittler haben sie verwendet, um Schiedsrichter oder Schiedsmann zu übersetzen in Hiob 9,33. Der Mensch Christus Jesus. Und da haben wir also den alttestamentlichen Wunsch nach einem Mittler zwischen Gott und Menschen. Aber noch mehr, er sagt, Gott ist nicht ein Mann oder ein Mensch wie ich, dass ich ihm antworten könnte, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legte. Also er sehnt sich nach einem Mittler, der die Hand auf Hiob legen kann und die Hand auf Gott. Aber das ist ja unerhört. Die Hand auf Gott legen kann, mit sich mit Gott identifizieren, kann nur jemand, der Gott selbst ist. Aber die Hand auf den Menschen legen, das ist jemand, der sich mit dem Menschen identifiziert. Denn die Hand auflegen, schon bei den Opfern, bedeutet ja immer Identifikation. Ich war das Wort Samach auf Hebräisch für aufstützen, heißt nicht nur auflegen, sondern aufstützen. Der Sünder hat das ganze Gewicht seiner Person gewissermaßen auf das unschuldige Tier übertragen. Und so wurde das Tier an seiner Stelle geschlachtet. Das war Identifikation. Die Hände auflegen auf den Menschen, die Hand auflegen auf Gott. Da Das muss also ein Mittler sein, der Mensch und Gott in einer Person ist. Ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Aber dieser Mensch ist gleichzeitig Gott. Und dann noch eine Stelle, da spricht nun nicht Hiob, sondern Elihu, der jüngste der Freunde. Der hat gewartet mit Reden, der hat die älteren Leute zuerst sprechen lassen. Das wissen die Kinder manchmal nicht, wie das geht. Aber das hat Elihu gewusst. Hiob 32. Als die Freunde Hiobs und Hiob selbst am Ende waren und nichts mehr zu sagen hatten, beginnt er zu reden. Und da sagt er, wie Gott sich dem Menschen mitteilt. Hiob 33, Vers 23. 23. 33, Vers 23. Wobei wir müssen des Zusammenhangs wegen ab Vers 19 lesen. Da wird darüber gesprochen, wie Gott zum Menschen sprechen kann durch schwere Krankheit. Wer liest?
Auch wird er gezüchtigt durch Schmerzen auf seinem Lager und ununterbrochen währt der Streit in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch vergeht, ist unansehnlich und fleischlos sind seine Knochen, die sonst nicht zu sehen waren. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Todesboten.
Jawohl. Und jetzt kommt es.
Wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den tausend, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird der sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendhaft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde.
Jawohl. Also, wenn, Vers 23 in der alten Elbefelder, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, ich würde da nicht übersetzen mit Engel, es ist hebräisch Malach. Malach ist jemand, der gesandt ist. Und das kann sein ein Engel, dann übersetzt man mit Engel. Das kann aber auch, das können irgendwelche Boten eines Königs sein, die heißen auch Malach. 2. Könige 1 zum Beispiel. Die Boten des Königs, das sind Malachim. Keine Engel, sondern Boten. Und der Sohn Gottes wird an verschiedenen Stellen in der Bibel wird er genannt, der Malach Adonai. Der eben nicht Engel, sondern der Gesandte des Herrn. Also wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, also einer, der uns erklären kann, wer Gott ist. Und gerade im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus mehr als 40 Mal, dass er vom Vater gesandt worden war. Und in Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Und das Wort für kundgemacht heißt ausgelegt. Wörtlich, ja. Aber damit man es versteht, hat man übersetzt mit kundgemacht. Ein Ausleger, denn er hat erklärt, wer ist Gott? Wer ist der Vater? Wenn es einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, also einen ganz einzigartigen, um den Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er zu sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn. Dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden. Und das erinnert ja direkt an Hebräer 9, wo es heißt, dass der Herr Jesus am Kreuz eine ewige Erlösung wörtlich erfunden hat. Erfunden hat. Das heißt, dass er sie bewirkt hat. Ich habe eine Sühnung gefunden. Das Wort Koffer bedeutet Lösegeld oder eben Sühnung. Sühnung bedeutet in der Bibel, der schuldige Mensch wird zugedeckt vor dem Zorn Gottes. Und der, der zudeckt, wird von dem Zorn getroffen. So geschah das am großen Versöhnungstag. Da geschah Sühnung so, der Israel wurde zugedeckt, aber dafür wurde der Sündenbock in die Wüste gejagt und musste sterben. Ihn traf das Todesurteil. Also das bedeutet Sühnung. Und hier sagt er, ich habe eine Sühnung gefunden oder eben gemacht. Und dann wird erklärt, eben Vers 30, Vers 29 und 30, dass Gott mit jedem Menschen dreimal spricht. Es kann sein, vielleicht können viele von uns sagen, dass Gott vor ihrer Bekehrung mehr als dreimal ganz deutlich gesprochen hat. Was sie wussten, jetzt spricht Gott und er will, dass ich mich bekehre. Es gibt auch Leute, die haben schon gesagt, damals, als mir das so klar war, ich wusste, wenn ich jetzt mich nicht bekehren würde, dann wäre es das letzte Mal gewesen. Letzte Möglichkeit. Und so kann es sein, dass Gott mehr ruft, aber dreimal, dreimal in dem Sinn. Dreimal tut das Gott mit jedem Menschen. Und der Ausweg ist eben dieser eine, der Gesandte, der Ausleger, der eine Sühnung gefunden hat. Also so finden wir in diesem alten Buch Hiob schon so gewaltig klare Hinweise auf den Erlöser, auf das, was seit dem Kommen des Herrn Jesus für uns so klar geworden ist, aber schon so erstaunlich klar damals. Ja, wir sollten zum Schluss kommen. Oder gibt es noch eine ganz wichtige Frage dazu? Ja, dann nächstes Mal. Wir wollen noch beten zusammen.